Ganz herzlichen Dank. Ich fange einfach mal an und quäle euch ein bisschen. Und ich hoffe, dass es besser wird. Drei Wochenenden hintereinander hatte ich immer einen Sacko bereit im Auto. Aber egal, wo ich war, auf Freizeiten oder in Gemeinden, habe ich gemerkt, mit einem Sacko wäre ich overdressed. Und so habe ich gedacht, jetzt haben wir eine Freizeit, ich brauche gar keinen Sacko mitzunehmen. Und dann sehe ich der Reinhold heute Morgen. Kriege den Schreck, ja. Also, ich werde mich für auffällige weitere Male das Sacko auch bei euch im Auto haben. Und wenn die Bibel doch nicht recht hätte, und Sie wissen, was kommt. Vielen Dank. Ich denke, jeder, der eine Weile lang im Worte Gottes gelesen hat, wird sehr wohl gemerkt haben, dass es in der Bibel Fehler gibt. Widersprüche und auch Irrtümer. Beim Lesen werden Sie das wohl gemerkt haben. Vielleicht ein Beispiel. Gleich am Anfang der Bibel heißt es, und die Schlange sprach zu der Frau. Das ist nicht so sonderbar eigentlich, wenn man daran denkt, dass diese Schlange besessen war. Meine Frau und ich haben besessene Menschen in Indien erlebt, die übernatürliche Kräfte hatten, die in Sprachen reden könnten, die sie selber nicht verstanden haben, die aber andere sehr wohl verstanden haben, denn es war ihre Sprache. Also, besessene Menschen, wie auch besessene Tiere, können Dinge tun, die, ja, unter der Wirkung vom Satan, Dinge, die sie normalerweise nicht tun können. Also die Schlange sprach zu der Frau. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Der Teufel ist kein Atheist. Gott als Person wird nicht in Frage gestellt, sehr wohl aber sein Wort hat Gott wirklich gesagt. Und da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Und daraufhin, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Habt ihr den Widerspruch gemerkt? Der Teufel hat Gott widersprochen. Ich habe gesagt, die Bibel enthält Widerspruch. Ich habe nicht gesagt, dass die Bibel sich selbst widerspricht, sondern dass in der Bibel Widersprüche sind. In diesem Sinn, dass in diesem Fall hier der Teufel Gott widersprochen hat. Ich habe natürlich ein bisschen provozierend angefangen, damit niemand einschläft und damit die Frauen, die stricken, wieder aufschauen. Und die Frau sah, dass der Baum begehrenswert war, einzig zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und da ist der Fehler. Ein Riesenirrtum. Die Bibel berichtet zuverlässig über dieses Irrtum, über den Widerspruch, über Evas Fehler, ihre Sünde. Die Bibel berichtet zuverlässig, genauso wie es war. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer auf den Kontext von einem Text achtet, wenn man das zu einem reden lassen will. Manche machen es zu einer Gewohnheit, die Bibel zu öffnen, Finger auf irgendeinem Text, und das ist Gottes Wort quasi für mich für den Tag. Aber sie sind zufällig, gerade mitten in einer Rede von einer von Hiobs drei Freunden, und Hiob musste es schwer unterdurch, haben gut verloren, 10 Kinder gestorben, Gesundheit ruiniert, seine Frau versteht ihn nicht mehr, seine drei Freunde, ihnen fällt nichts anderes ein, als zu vermuten, dass er, oder zu behaupten sogar, dass er heimlich ein Sünder sei und von daher wird er von Gott bestraft. Und einer von seinen Freunden sagt, kann ein Hohlkopf verständig werden? Wenn du aber dein Herz auf Gott richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Also eine ganz fromme Rede. Hiob, kehre um, tu Buße, bring dein Leben in Ordnung und dann geht's dir wieder gut, wie es mir gut geht. Und sie sind eventuell eine besonders sensible Person. Finger drauf, Gott will zu mir heute reden. Aber es ist wichtig, dass wir diese Reden von Hiobs Freunden im Gesamtzusammenhang betrachten. Jeder hat mindestens drei Predigten gehalten. Kapitelweise wird zitiert im Buch Hiob, was sie alles Hiob auf den Kopf geschmissen haben. Aber wir müssen darauf achten, was Gott am Ende über diese Ratschläge und Ermahnungen von Hiobs Freunden sagt. Ewige sprach, mein Sohn ist in Brand über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das heißt, wir müssen alle diese Kapitel, wo Hiobs Freunde lauter fromme Dinge sagen, mit Vorsicht betrachten. Es steht im Worte Gottes, aber es waren nicht die Worte, die Gott diesen Männern aufs Herz gelegt hat. Das waren Worte, die sie aus ihrem eigenen Gutdünken ausgesprochen haben. Warum dann dieses Buch, wenn so viel Schrott darin ist? Um uns sehr deutlich zu machen, dass wir uns sehr wohl hüten sollten. Wir können wahnsinnig fromm reden und voll daneben liegen. Das ist ein ganz wichtiges Buch, Hiob. Wir, meine Frau und ich, haben das ganz hautnah erlebt. Wir haben unser erstes Baby verloren, ist gestorben. Und da kam ein älterer Christ auf meine Frau zu und sagte zu meiner Frau, wegen eurer Sünden musste diese Baby sterben. Sie können sich meine Frau vorstellen, welche fragt sich nicht in so einem Moment, ob Gott einem etwas sagen will. Aber diese unbarmherzige Rede, ich meine, der Mann könnte gut reden, hat selber keine Kinder, war nicht verheiratet, aber hat einen theologischen Tick. Wenn einer unten durchgeht, dann muss Gott am Reden sein. Nun, Gott hat tatsächlich auch zu Hiob geredet, aber nicht auf die Art und Weise, wie die Freunde ihm alles auf den Kopf geschmissen haben. Also, die Bibel immer in ihrem Zusammenhang betrachten, denn die Bibel berichtet zwar zuverlässig über diese Reden, gibt sie Wort für Wort her, aber wir müssen betrachten, dass vieles, was seine Freunde gesagt haben, voll daneben war, der Haupttenor auf jeden Fall. Sie haben natürlich menschliche Weisheiten ausgesprochen, die man sagen kann, okay, stimmt, aber die Hauptrichtung von ihren Reden war falsch, war sündhaft. Und wenn Hiob nicht für seine Freunde gebetet hätte, ja, da wäre schwere Sünden auf sie gelastet. Also wir lesen die Bibel immer im Zusammenhang. Denn es steht manches in der Bibel, zum Beispiel, dass David Ehebruch begangen hat. Das heißt nicht, weil es in der Bibel steht, dass das dann für uns ein Regel wäre. Klar, jeder begreift das, ja. Aber manchmal gibt es Stellen, wo man einfach wirklich ganz genau lesen muss, um sicher zu sein, was Gott einem gerade durch diese Verse sagen will. Also, es geht mir aber heute Morgen um etwas anderes. Ist die Bibel, und ich denke hier ans Alte Testament wieder, ist die Bibel in allen ihren Aussagen absolut zuverlässig? Ich habe schon erwähnt, dass in Bezug auf Jericho behauptet wird, in der Archäologie und auch in der Theologie, dass zur Zeit von Josua es überhaupt keine Stadt Jericho gegeben hat. Geschweige denn Mauern, die hätte umstürzen können. dass also diese Geschichte eigentlich ein so irgendein Geschichtlein sei, das man am Lagerfeuer erzählt hat und vielleicht die Kinder beim Gute Nacht sagen damals. Wenn das aber der Fall wäre, wenn die Bibel hier nicht recht hätte, was machen wir dann mit Rahab, die im Stammbaum Jesu ist? Was machen wir mit Hebräerbrief, wo Bezug genommen wird auf den Sturz von der Mauer von Jericho? Das hat Konsequenzen, wenn wir hier beim Jericho die Axt anlegen und sagen, ja, die moderne Wissenschaft hat bewiesen und die moderne Wissenschaft hat nicht bewiesen. Und ich bin sehr dankbar für dieses kleine Heft, das solche Fehldeutungen zurückruft. Vor einigen Jahren war ich in Süddeutschland unterwegs. Als Kanadier, oben auf einem Hügel, habe ich ein Schild gesehen. Dieses Schild schmeckte nach Geografie. Ich war in Kanada Geografielehrer. Ich hatte schon theoretisch von so etwas meinen Kindern damals in Kanada erzählt, dass es eine Wasserscheide gäbe zwischen Rhein und Donau. Aber jetzt war ich selber da. Und da bin ich hoch und habe das Schild gelesen. Und im gewissen Sinn ist unsere Fragestellung heute Morgen auch eine Wasserscheide-Frage. Denn genau wie auf der einen Seite des Hügels sämtliches Wasser ins Donausystem kommt und schlussendlich im Schwarzen Meer landet, so auf der anderen Seite der Wasserscheide wird sämtliches Wasser am Ende in der Nordsee landen. Und die Zuverlässigkeitsfrage ist nicht nur eine Frage, wo die Meinungen von Christen sich scheiden. Das ist übrigens ein Vortrag oder ein Predigt heute Morgen, wo ich im gewissen Sinn auf Eierschalen laufe. Denn es gibt bestimmte Gemeinden, sie würden mich nie mehr einladen nach diesem Predigt. Also da war es vorbei. Das sei zu krass. Ich habe die Predigt nicht geändert. Ich achte sehr wohl auf das, was ich sage. Aber der Hauptrichtung, ich stehe dazu. Die Zuverlässigkeitsfrage ist eine von mehreren Wasserscheidefragen, wo Christen eine Entscheidung zu treffen haben. Und wie man entscheidet, in welche Richtung quasi das Wasser fließt. Die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi zeigt das deutlich und die eigene Erfahrung macht es auch deutlich. Ein Beispiel. Ich habe an der Uni in Kanada Geologie studiert. Ich war demzufolge per Du mit den Jahrmillionen. Ich habe die Fossilien und die Gesteinsschichten nur im Sinne von Jahrmillionen verstehen können. Ich habe mich nicht vorstellen können, dass alle diese Schichten langsam, schnell abgelagert werden könnten. Was übrigens der Fall ist. Unterdessen weiß ich Bescheid, dass diese Schichten sehr wohl schnell abgelagert werden können. Das ist ein Thema für sich. Aber damals war es mir völlig klar, unsere Erde ist Milliarden von Jahren alt, Weltall sowieso, und die Menschheit natürlich schon lange auf unserer Erde. Es waren aber wissenschaftliche Überlegungen, die mich angefangen hat, mich in Zweifel zu bringen über die Jahrmillionen. Aber ich habe auch 3 Jahre Bibelschule gehabt. Ich habe die Bibel in der Zeit sehr gründlich studiert. Und ich weiß noch, ich habe sehr wohl in der Bibel nach den Jahrmillionen gesucht. Ich wollte sie finden. Ich habe alle Tricks angewendet. Ein Tag ist wie Gott, für Gott wie 1000 Jahre. Aber dann, ja, was machen wir dann? Die Erde dreht sich einmal im 1000 Jahren, da gibt es 1000 Jahre, gibt es 500 Jahre Tag und 500 Jahre Nacht und dann gehen die Pflanzen wieder kaputt. Also im Zusammenhang passt das nicht. Auch das hebräische Wort für Tag, wenn es mit Abend und Morgen im selben Satz gebraucht wird, ist immer ein ganz gewöhnlicher Tag. Man kann die Sprache nicht vergewaltigen, auch wenn wir meinen, von der Wissenschaft etwas anderes zu wissen. Nachdem ich angefangen habe, Vorträge zu halten zum Thema Schöpfung und Evolution, sind immer wieder dieselben Fragen gekommen. was sagt die Bibel zum Alter der Erde? Und so habe ich ein Heft geschrieben, die Bibel und das Alter der Erde. Wie lange waren die Schöpfungstage? Was ist mit der Aussage gemeint in den ersten beiden Versen? Und die Erde war wüst und leer. Würde Gott etwas Wüstes und leer schaffen? Aber da vielleicht eine Lücke, wo man bequem einige Millionen Jahre hineinstopfen könnte. Das waren alle Dinge, die ich selber probiert habe und musste von der Sprache der Bibel her davon abkommen. Und habe in diesem Buch das deutlich gemacht, dass ich meine Meinung geändert habe. Und zwar anhand von dem, was in der Bibel steht. Ich habe meine Leser sehr wohl eingeladen, und diese Einladung gilt bis heute, diese Auslegung zu prüfen, das Gute zu behalten und mich zu kontaktieren und das zu widerlegen, wenn sie meinen, dass die Argumentation falsch sei. Kaum hatte ich das Buch herausgebracht, da ging es los. Selbst gute Freunde. Ja, Richard, wir können nicht so eng sein. Und ich sage, ja, wieso? Ja, die Wissenschaft hat bewiesen, dass die Erde Millionen von Jahren alt ist. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe auch Biologie studiert und die Biologie hat bewiesen, Toten stehen nicht auf. Jesus ist demzufolge nicht auferstanden. Ja, ja, warte, das ist was anderes. Ich habe gesagt, nein, es ist nichts anderes, es ist nur ein anderes Fach. Biologie anstatt Geologie, aber das Prinzip ist dasselbe. Warum glaubst du als Christ, dass Jesus leiblich auferstanden ist? Ja, weil es in der Bibel steht. Und haben gesagt, wenn es in der Bibel steht, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen hat, und die Sprache lässt es nicht zu, dass man aus diesen Tagen mehr machen kann. Ich habe es versucht, aber ich finde keinen Raum, um aus diesen Tagen mehr zu machen als ganz normale Tage. Wenn die Bibel das sagt, dann möchte ich mich beugen, oder ich habe meine Meinung geändert. Ja, ich sage, bitte, komm nicht mit angeblichen wissenschaftlichen Argumenten, sonst können wir überall die Bibel zerfetzen. Ja, Totenauferstehung und. Die Frage ist, was steht? Wenn ihr mir zeigen könnt, dass die Auslegung falsch ist, dann ändere ich meine Meinung. Das wäre nicht das erste Mal. Aber nicht, weil man meint, die Wissenschaft hat es bewiesen. Ich denke, in diesen Tagen habe ich gezeigt, dass ich nicht wissenschaftlich feindlich bin. Meine besten Freunde sind Wissenschaftler. Ich arbeite auch wissenschaftlich. Ich arbeite auch mit nicht bibelgläubigen Wissenschaftlern. Sehr enge Zusammenarbeit. Aber ich lasse mich nicht von wissenschaftlichen Meinungen dazu bringen, die Bibel dementsprechend auszulegen. Gottes Wort ist Gottes Wort und im Gegensatz zu uns, wir schauen so ein bisschen rückwärts und machen unsere Vorstellung, er war dabei. Und wenn er offenbart, wie er geschaffen hat, dann möchte ich das so annehmen, wie er es sagt. Natürlich, sobald als man zu der Meinung kommt, dass die Erde sehr jung ist, nicht viel älter als 6000 Jahren, dann fragt man sich, wie ist es mit den Datierungsmethoden? Und deswegen bin ich dankbar, dass es andere Kollegen gibt, die von der wissenschaftlichen Seite kommen und diese angeblichen Beweise für die Jahrmillionen tatkräftig wissenschaftlich widerlegen. Das ist ein Forschungsbericht, das habe ich schon erwähnt, aber auch die Warnung, es ist für die Physik voll im Griff haben. Nun, die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, es gibt Geschichtsstudien in der englischsprachigen Welt und auch hier in der deutschsprachigen Welt, die zeigen, dass wenn Zweifel aufkommt in Bezug auf zum Beispiel bestimmte Aussagen im Alten Testament, dass das Wasser weiterfließen wird, sodass am Ende auch der Glaube an Jesus Christus beeinträchtigt wird. Zum Beispiel, wir lesen, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unseren Bildern uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott ist Geist und der Mensch ist Leib, Seele, aber nach dem Bilde Gottes auch Geist. Und in diesem Sinn nach seinem Bild. Es gibt eine Mission bei uns in der Schweiz, es ist ähnlich wie die Studentenmission hier in Deutschland. Sie organisieren an Gymnasien Bibelgruppen. Sie organisieren an den Hochschulen Bibelgruppen. Sie veranstalten Vorträge. Aber sie haben eine Position eingenommen, dass es kein Adam als historische Person gegeben hat, dass der Mensch eben von affenähnlichen Vorfahren abgestammt sei und dass irgendwann mal im Laufe von diesem Prozess Gott einfach quasi der Aff im Mensch umgewandelt hat, hat seinen Geist in ihm geatmet und so weiter. Ja gut, wenn man diese Position einnimmt, das hat natürlich Konsequenzen. Was machen wir dann mit Paulus' Aussage in Römer 5, die Verse 12 und 15? Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und dieser eine Mensch, Adam, wird sogar in diesem Zusammenhang mit Namen genannt. Und wenn es diesen einen Menschen nicht gegeben hat, was sagen wir zu die Lehre von Paulus hier? Was sagen wir zu einem Heiligen Geist, der scheinbar Paulus inspiriert, so etwas zu schreiben? Aber es kommt noch herber. Wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Hier stellt Paulus, der Heilige Geist, die Bibel, zwei geschichtlichen Personen Rücken an Rücken. Durch Adam kommt Sünde in die Welt, durch Jesus kommt die Rettung. Und also wenn es kein Adam gegeben hat, kein historischer Adam, ja irgendwie, irgendwann mal werden Gruppen, die eine solche Position einnehmen, sie werden anfangen, auch herumzudoktern an Jesus Christus. Denn das Wasser fließt weiter. Zweifel, zum Beispiel in Bezug auf Adam, wird früher oder später zu Unglaube, auch in Bezug auf die Person Jesus Christus. Ich rede hier nicht von einzelnen Menschen, ich rede von Gruppen. Ich rede von Missionen, ich rede von Gemeindeverbänden, von Kirchen, von Missionswerken. Ich rede von Bibelschulen, theologische Seminare und so weiter. Wenn in ihre Lehre es langsam so weit kommt, dass Adam als historische Person, obwohl die Bibel sehr deutlich macht, dass er eine historische Person war, wenn es so weit kommt, dass er doch angezweifelt wird, oder die Sinnflut oder was auch immer, dann wird das Wasser weiter fließen. Sodass dieselbe Gruppen, die, wo sie angefangen zu zweifeln in Bezug auf das Alte Testament, nie und nimmer an Jesus herumdoktern würden, doch kommt es so weit, vielleicht in derselben Generation, vielleicht in der nächsten oder sogar in der übernächsten Generation, aber normalerweise fließt das Wasser sehr schnell, dann kommt die Person Jesus Christus dran. Und die geschichtliche Reihenfolge, die man beobachten kann bei Kirchen und Missionen und so weiter, in Bibelschulen, ist, dass zuerst werden die Wunden angezweifelt von Jesus, Wasser im Wein und so weiter, seine Jungfraugeburt. Und dann als allerletzt kommt die Totenauferstehung. Und dann wird behauptet, dass Jesus in seiner Kirche auferstanden ist, in seiner Lehre auferstanden ist. Der Bergpredigt lebt quasi heute noch. Ja, er ist wie alle anderen Religionsstifter im Grab vermodert, aber er lebt noch in seinen Gläubigen und in seinen Predigten. Und dann gibt es natürlich kein Evangelium mehr. Dann haben wir keine Hoffnung in die Ewigkeit. Nun, ich betone nochmals, ich will niemand zu nahe treten. Ich sage nicht, wenn wir Zweifel haben in Bezug auf bestimmte Dinge. Ich rede hier nicht von Auslegung. Ich rede von grundsätzlichen Zweifel, ob es zum Beispiel an Adam gegeben hat. Wenn wir diese Position eingenommen haben, heißt es nicht automatisch, dass wir ewig verloren gehen. Dass wir Jesus quasi verleugnen würden. Aber bei Gruppen, bei christlichen Werken, kann man diesen Werdegang sehr deutlich verfolgen. Und ich muss leider sagen, dass ich gute Freunde habe, die sehr klar im Glauben gestanden sind, die genauso gepredigt haben wie ich und so weiter und so fort, dass sie zum Beispiel in Bezug auf die Millionen angefangen haben zu zweifeln. Und man merkt, ich kenne diese Leute seit Jahrzehnten, und man merkt, wie auch andere Aspekte von ihrem Glauben allmählich abbröckeln. Und es wird schwammig und die haben keine klare Stellung mehr. Und das hat natürlich dann in Bezug auf das persönliche Leben manchmal auch eine Auswirkung. Ich weiß um mindestens zwei Fällen von Ältesten in Gemeinden, die im Ältestenrat immer so Bremsklötze waren. Ja, und so. Und dann haben sie in Bezug auf solchen Fragen plötzlich Klarheit bekommen. In zwei Fällen habe ich selber nachhelfen können, gerade mit diesem Predigt. Und dann, da ging es aufwärts. Die waren am vordersten Front, die waren eifrig wieder für den Herrn. Und beide haben mich sehr gedankt und gesagt, unsere Frauen haben es gemerkt, unsere Geschwister haben es gemerkt, aber wir wollten es nicht wahrhaben. Wenn es so weitergegangen wäre, hätten wir vielleicht sogar Jesus selber verleugnet. Also, wir haben hier heute Morgen mit der Wurst zu tun. Es muss nicht so weit kommen, dass jemand Jesus verleugnet. Es kann aber innerhalb von einem Menschenleben geschehen und es geschieht auf jeden Fall, ohne Ausnahme, bei christlichen Werken. Wenn nicht korrigiert wird, dann am Ende Unglauben in Bezug auf die Person Jesu Christi. Ja, aber ist die Evolution nicht doch bewiesen? Ja. Nun, in dem ganzen Evolutionsbereich redet man von der Entstehung der Erde, der sogenannte Urknall-Theorie, dann die Entstehung des Lebens, da Ursuppe, und dann die Entstehung der Arten, und das ist die eigentliche Evolutionslehre von Charles Darwin, wie die Arten entstanden sind. Aber in der Bibel steht sehr deutlich, und Gott machte die Tiere nach ihrer Art. Das heißt aber nicht, dass alle biologischen Arten von Tieren, die wir heute kennen, damals bei der Schöpfung vorhanden sind, denn eine geschaffene Art, das Wort in Hebräisch heißt Min, ist nicht eine biologische Art. Man würde es am besten übersetzen mit dem deutschen Wort Grundtyp. Und Gott machte die Tiere nach ihren Grundtypen. Und es hat sich herauskristallisiert, dass Grundtypen Familien, biologische Familien von Tieren sind. Also die Bibel lehrt, dass die Hühner, die Enten und so weiter alle als Familien unabhängig voneinander geschaffen worden sind. Dass sie nicht durch evolutiven Prozessen langsam von Urvorfahren entstanden sind. Die Bibel macht sehr deutlich, dass in ein und derselbe Schöpfungswoche alle Typen, Grundtypen von Leben geschaffen worden sind. Im Laufe der Zeit natürlich, genau wie von einem Hund mehrere Hunderassen gezüchtet werden können, so gibt es auch innerhalb von einer Familie eine Aufspaltung. Bei den Entenvögeln sind es 149 biologische Arten, die alle miteinander kreuzen können, die alle verwandt sind. Wie viele Entenarten es bei der Schöpfung gegeben hat, mehr als 149 oder weniger als 149, wissen wir nicht. Wir wissen bei Menschen, es waren am Anfang nur zwei und alle Rassen von Menschen sind von diesen zwei abgestammt. Bei den anderen Grundtypen wissen wir nicht, wie viele Vertreter am Anfang da waren. Aber wir wissen, dass innerhalb von einem Grundtyp alle biologischen Arten verwandt sind. Gott schuf ein Erbprogramm, das getragen wurde von ein oder mehreren Individuen und das im Laufe der Zeit aus diesem einen schon gegebenen Erbprogramm können verschiedene Arten abspalten. Zum Beispiel, wenn plötzlich Eis und Schnee da ist, dann sind Tiere mit einem hellen Fell besser dran als die mit einem dunklen Fell. Und früher gab es kein Eis und Schnee auf unserer Erde. Also da wäre ein weißer Bär fehl am Platz gewesen. Aber als es so weit war, könnte aus dem Erbprogramm der Farbe Weiß sich herauskristallisieren, als am besten angepasst für ein bestimmtes Gebiet. Wenn aber der Farbe Weiß nicht schon im geschaffenen Erbprogramm drin gewesen wäre, wären keine Eisbären entstanden. Ich kann nicht weiter darüber reden. Einfach zur Klärung. Reinhold, darf ich einen Atheist zitieren?
Ja, ich würde es sowieso machen, aber ich wollte um deine Erlaubnis bitten, ja. Und nicht irgendein Atheist, sondern den langjährigen Präsident der amerikanischen Atheistengesellschaft. Richard Bozart hat schon Ende der 70er Jahre Folgendes in die Zeitschrift dieser Atheistengesellschaft Folgendes geschrieben. Das Christentum ist der Schöpfung, wie im ersten Buch Mose beschrieben, total verpflichtet. Muss es auch sein. Und das Christentum muss mit allen Mitteln die Evolutionstheorie bekämpfen. Dann bringt er ein Beispiel und sagt darauf hin, es wird nun klar, dass das Leben und der Tod Jesu auf der Existenz Adams und der verbotenen Frucht, die er und Eva aßen, gründen. Wer bräuchte, ohne den Sündenfall errettet zu werden? Welchen Zweck hätte das Christentum, wenn Adam nicht in ein Leben der ständigen Sünde gefallen wäre, das schließlich vom Tod beendet wird? Keinen. Ich muss beinahe sagen, Amen, Bruder Bozart, ja, aber ich halte mich hier zurück. Der hat's gecheckt. Der hat sehr wohl gecheckt. Und das ist der Tragik, dass viele Christen eine Position der These der Evolution einnehmen wollen, gleichzeitig auf zwei ganz unterschiedliche Stühle sitzen. Das geht nicht. Denn es heißt, Gott schuf ein jedes nach seinem Grundtyp und nicht, dass er eine Zelle geschaffen hat und daraus ist alles entstanden, sondern in einem derselben Schöpfungswoche sind alle Grundtypen von Tieren und Pflanzen von Gott geschaffen worden mit ihrem Erbprogramm. Biblische Schöpfung und Evolution sind zwei ganz verschiedene Stühle. Und ich habe schon erwähnt, dass in diesem Heft das sehr gut behandelt wird. Bozart kommt zum Schluss. All dies bedeutet, dass das Christentum den Schöpfungsbericht nicht einfach so aufgeben kann. Dieser Kampf muss ausgetragen werden, denn das Christentum kämpft um sein Leben selbst. Und die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi zeigt, dass das, was er hier behauptet, wahr ist. Sobald also eine Gruppe von Christen anfängt zu zweifeln, dann fließt das Wasser immer weiter abwärts. Ich habe heute Morgen früh, wo ich hier aufgeräumt habe, habe ich auf den Büchertisch geguckt und war überrascht, dass immer noch so viele dieser kostenlosen Schriften da liegen. Ich habe gemeint, wir hätten Schwaben bei uns. Das sind kostenlose Schriften, ja. Und denken Sie bitte daran, dass es ohne weiteres kann, dass es in der nächsten oder übernächste Woche plötzlich ein Gespräch gibt. Und dann kann man nicht immer ein Buch geben, aber so ein kleines Traktat. Das sind sehr gut, die Argumentation ist gut verständlich, scharfsinnig und gut verständlich zu verschiedenen Themen. Wir haben aus Wort und Wissen vor noch mehrere solche Dinge, zum Beispiel über die Entstehung des Lebens, Ursuppen und solche Dinge und Urknall und so. Also das sind die ersten. Nehmen Sie so viel Sie brauchen, so lange Vorrat auf dem Tisch. Also, wie gesagt, die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi zeigt, dass wenn in Gruppen Zweifel aufkommt, am Ende, wenn nicht korrigiert wird, der Unglaube sich breit macht. Vielleicht ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Was habe ich hier? Was ist das? Was ist das? Ein Nylonstrumpf trägt, haben Sie einen Nylonstrumpf? Haben Sie einen Nylonstrumpf an? Ich will nicht zu lange auf Ihre Beine starren, ich frage einfach, ja. Dürfte ich mit einer scharfen Schere, ich habe ein sehr gutes Auge, einem End von einem ganz kleinen Stück Ihren Nylonstrumpf schneiden? Ich folge das mit meinen Augen und dasselbe Faden schneide ich noch einmal durch und ziehe ich nur diesen einen kleinen Stück von dem Nylonstrumpf heraus. Zum Beispiel dürfte ich das, wenn gesetzenfalls Ihre Frau hätte Nylonstrümpfe, dürfte ich das bei machen?
Wenn Sie ihn ändern wollen, ja. Wenn er bleiben soll, nein. Er geht kaputt.
Du kooperierst überhaupt nichts, willst du der Predigt versauen? Ja. Der hat natürlich recht. Es bleibt nicht bei einem kleinen Stück. Aber wissen Sie warum? Weil ein Nylonstrumpf aus einem einzigen Faden besteht. Ein einzigen Faden. Schneidet man ein kleines Stück heraus, wird das Ganze geschwächt. Und die Bibel ist wie eine solche Gewebe. Die Bibel hat ein Thema. Die Notwendigkeit der Erlösung und die Vollendung der Erlösung durch Jesus Christus. Und fängt man an, herumzuschnipsen, irgendwo, dann gibt es bald lauter Löcher. Denn die Bibel hat einen roten Faden. Das hängt alles zusammen. Es ist ein einzigartiges Buch, entstanden über ein paar tausend Jahren. Aber eine Geschichte, einen Faden. Nehmen wir als Beispiel, jetzt kommt die Rehabilitation von der Schwester, den ich so grob am ersten Abend anfuhr. Der Prophet Jona. Wollen wir im 21. Jahrhundert glauben, dass ein Prophet 3 Tage lang im Bauch eines großen Fisches war und nach diesen 3 Tagen lebendig rausgespuckt wurde? Wenn wir das bezweifeln, was machen wir dann mit der Rede Jesus, als die Gesetzeslehrer und Pharisäer von ihm forderten, Lehrer, wir wollen von dir ein Wunder sehen, das eindeutig beweist, dass du von Gott beauftragt bist. Jesus erwiderte, diese böse Generation, die nichts von Gott wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr kein gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Prophet Jona geschah, den Beweis werden sie bekommen. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Nun, wenn wir anfangen mit der Schere in Jona herumzuschnipsen, das kann nichts sein und die Wissenschaft hat es bewiesen und so weiter. Und vielleicht haben Sie eine Geschichte gehört, da wäre tatsächlich ein Seemann über Bord gefallen und war von einem Walfisch verschlungen und hat es überlebt. Aber bitte versuchen wir nicht auf diese Art und Weise Gottes Wundern mit solchen Geschehnissen zu beweisen. Denn es war ein Wunder, was hier geschah. Ja. Wenn wir aber das nicht glauben, dann müssten wir mit derselben Schere anfangen, auch in Matthäus herumzuschnipsen und die Worte von Jesus dann in Frage zu stellen. Aber vielleicht gibt es einen Grund, warum wir seine Worte in Frage stellen müssen. Denn er behauptet, er wird 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Hat Jesus Mathematik nicht im Griff gehabt? Führen wir uns vor Augen, wie das war. Karfreitag, 6 Uhr am Morgen kommt er vor Pilatus. 9 Uhr wieder gekreuzigt. 12 Uhr, Finsternis kommt über das Land. 15 Uhr, er stirbt. Und das sind nur noch 3 Stunden, um die Leiche ins Grab zu bringen, bevor der Schabbat anfängt. Nun, wir haben eventuell einen kleinen Teil von einem Tag. Und dann haben wir die erste Nacht. Der Schabbat ist Ruhetag. Ja, der Schabbat fängt eigentlich hier an und hört hier auf. Ja. Wir haben also einen zweiten Tag. Und dann haben wir eine zweite Nacht. Und dann haben wir Ostersonntag. Und Jesus ist um 6 Uhr morgen, wo die Frauen hingehen dürfen. Kurz danach bereits auferstanden. Nun, wenn Sie wollen, können Sie noch einen kleinen Teil von einem dritten Tag hier anhängen, aber Sie haben auf keinen Fall 3 Nächte. Und doch sagt Jesus, er wird 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Hat er sich geirrt? Ich denke nicht. Ich habe nicht Zeit, jetzt die Auslegung zu machen. Und deswegen, um diese Frage, ich denke, zu beantworten, möchte ich Ihnen, wenn Sie nicht schon die Antwort haben, darauf aufmerksam machen, dass seit heute Morgen auf dem Büchertisch es wieder fotokopierte Blätter gibt. Mein Vater, in Anlehnung von Bibelnotizen von Tore, hat eine Arbeit darüber gemacht. Ich habe es übersetzt und aufgearbeitet. Und wir haben eine, glaube ich, schon eine bibelfundierte, sehr interessante Erklärung. Und übrigens, es gibt einen zusätzlichen Reiz, das mitzunehmen. Denn wenn Sie davon überzeugt sind, dass die Argumentation hier richtig ist, dann können Sie nächstes Jahr von Ihrem Chef bei der Arbeit verlangen, dass Sie schon am Mittwoch, Karmittwoch, frei bekommen. Und dann haben Sie noch zwei zusätzliche Tage in der Osterwoche. Denn Jesus ist nicht am Freitag, denke ich, gekreuzigt. Denn in jene Woche, das sagt uns Johannes in seinem Evangelium sehr deutlich, dass es ein großer Sabbat gab. Also neben der gewöhnlichen, wöchentlichen Sabbat, ein Festtag. Pesach, das ist auch ein Sabbat. Und beide wurden natürlich als Ruhetage gefeiert. Und das ist der Schlüssel, um zu verstehen, dass er tatsächlich 3 Tage und 3 Nächte im Grab war. Lasst uns aufstehen, bitte, und jetzt ein Lied singen. Bitte wieder Platz. Wie gesagt, die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi zeigt in einem Fall nach dem anderen, wie innerhalb von christlichen Gruppen Zweifel schlussendlich zum Unglauben führt. Und ich habe versucht, ein paar Beispiele das zu verdeutlichen, warum das logischerweise der Fall sein muss. Denn die Bibel ist, wie gesagt, wie ein Gewebe, steht aus einem Faden. Und wenn man anfängt, gewisse Dinge in Frage zu stellen, dann kann man genauso gut das Ganze in Frage stellen. Ich könnte es sogar so ausdrücken, sehr krass, alles oder nichts. Wenn die Bibel nicht recht hätte, dann wären wir die Ärmsten. Also wenn es kein Jona gegeben hätte und so weiter, dann sind wir hoffnungslos verloren, sterben in unsere Sünden. So krass möchte ich das ausdrücken. Es geht hier um die Wurst. Man würde denken, wenn man hier über das Galiläische Meer schaut, so friedlich, dass dort auf jenem Ufer auf der anderen Seite so was Krasses geschehen ist. Und als Herr Jesus an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarena, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und es wird im Zusammenhang sehr deutlich, dass es die Dämonen waren, die aus ihnen geschrien haben. Es war aber ferner von ihnen eine große Herde Schweine, die da weideten. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzt sich den Abhang hinab in den See und sie kamen um in dem Gewässer. Nun, ich möchte eine Auslegung zeigen, als Beispiel, wie weit es kommt und wie lächerlich es wird, wenn man anfängt, an eindeutigen Aussagen der Heiligen Schrift herumzuwursteln, um das, was deutlich gesagt wird, abzuschwächen. Ich nehme hier als Beispiel, da in diesem Psalm 107 geht das, diese Verheißung auch in Erfüllung. Ja? Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis, er zerriss ihre Fesseln, er hat ihre Türen zerbrochen. Und eiserne Riegel hatte er zerschlagen. Die Menschen sind tatsächlich von Dämonen, von der Macht der Finsternis befreit. Aber jetzt eine Auslegung von William Barclay. William Barclay ist einer von Nordamerikas führenden Bibelausleger. Es gibt eine rote Bände, so kleine rote Bände, seine Auslegung des Neuen Testaments in Deutsch übersetzt. Und ich zitiere aus dem Abschnitt, die bösen Geister werden besiegt. Die Schilderung dieses Wunders hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst, in deren Mittelpunkt die Vernichtung der Schweineherde stand. Viele wollten es merkwürdig vorkommen und herzlos, dass Jesus eine ganze Herde von Tieren in dieser Weise umgebracht haben sollte. Auch hat Jesus mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Herde gar nicht absichtlich umgebracht. Machen wir uns einmal klar, was geschah. Die beiden Männer schrien und riefen. Es werden Parallelstellen herangezogen, das erweckt den Eindruck von Glaubwürdigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie überzeugt waren, von bösen Geistern besessen zu sein. Haben Sie beim Lesen, haben Sie den Hacken gemerkt? Haben Sie den Pferdefuß gesehen? William Barclay glaubt nicht an Wunder. Alles, was wunderbar ist, sei es ein göttliches Wunder oder ein dämonisches Wunder, akzeptiert er nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie überzeugt waren, von bösen Geistern besessen zu sein. So die Aussage von Barclay. Die Bibel sagt, sie waren von bösen Geistern besessen. Nun glaubte man damals ganz allgemein, wenn der Messias komme und damit die Zeit des Gerichts würden die Dämonen vernichtet und ausgerottet werden. Es mag sehr wohl sein, dass viele damals nicht unterscheiden könnten zwischen dem ersten Kommen Jesus, wo Dämonen ausgetrieben wurden, und dann die Zeit bei seinem zweiten Kommen, wo die Mächte der Finsternis von der Erde verbannt werden. Meine selbst, seine Jünger haben es schwer gehabt, zu glauben, dass es das erste Mal, als er kam, dass er nicht gekommen ist, um sein Königreich auf Erden aufzustellen, wo sie dann aus rechter Hand da sich profilieren könnten. Also, mag sein. Darum fragten die beiden Männer Jesus auch, weshalb er gekommen sei, um sie zu quälen, bevor es an der Zeit sei. Die beiden waren von ihrer Besessenheit so sehr überzeugt, dass nur der augenscheinliche Beweis, dass die unsauberen Geister aus ihnen ausgefahren seien, sie zu überzeugen vermochte. Es musste also etwas geschehen, was für sie der unwiderlegliche Beweis dafür war, dass die bösen Geister sie verlassen hatten. Sehr wahrscheinlich rief ihr lautes Schreien Unruhe unter der Schweineherde hervor, die entsetzt die Flucht ergriff und in den See stürzte und ertrank. Wasser aber war lebensgefährlich für die Dämonen, habe ich auch nicht gewusst. Darauf ergriff Jesus die Gelegenheit, Jesus als Opportunist, die sich ihm bot, indem er sagte, Zitat, seht, wie die Schweine sich in den See gestürzt haben und mit ihnen auch auf immer auch die bösen Geister, von denen ihr besessen wart, Zitat Ende. Steht allerdings nicht in der Bibel. Jesus wusste, dass er die beiden Männer auf keine andere Weise davon hätte überzeugen können, dass sie tatsächlich gesund waren. Dann hat aber Jesus die Schweineherde nicht absichtlich vernichtet, sondern ihre wilde Flucht lediglich dazu benutzt, um den beiden Männern zu helfen, an ihre Heilung zu glauben. Und das ist einer von Amerikas führenden Bibelausleger. Das nenne ich biblische Gymnastik. Man macht Kopfsprünge, um etwas, das in der Bibel eindeutig ist, wegzuargumentieren, zu verleugnen. Es war ganz krass, einmal nach diesem Predigt kam ein Mann auf mich zu, nachher schüttelt mir kräftig die Hände und sagt, Bruder Wiskin, ich möchte Ihnen danken, denn das war immer ein Problem für mich, das mit den armen Schweinen. Und jetzt haben Sie mir die Erklärung geliefert, das war sehr gut, das von Barclay, ja. Also, ja. Wissen Sie, einige von euch haben gelacht, weil es lächerlich ist. Aber das hat ganz ernsthafte Konsequenzen. Zwei unserer Töchter sind Lehrerinnen an der Pädagogischen Hochschule in Zürich, wo sie studiert haben. Gab es einen jungen Theologe, der kam wöchentlich einmal und hat die angehenden Lehrer und Lehrerinnen beigebracht, wie man christlichen Unterricht in der Schule bringen sollte. Das ist unterdessen abgesetzt worden von unserem Kanton Zürich, aber damals war es noch so, dass man biblischen Unterricht in der Schule gegeben hat. Und dieser Pfarrer hat, wie angehende Lehrer und Lehrerinnen, viele, viele Bibeltexte auf diese Art und Weise ausgelegt, bis es den ungläubigen Schülern oder Studenten den Kragen geplatzt hat. Sie haben gesagt, warum sollen wir überhaupt biblischen Unterricht bringen, wenn nicht einmal die Pfarrer das glauben, was in der Bibel steht. Doch, doch, er würde glauben. Nein, nein, sagt er, sie glauben gar nicht. Alles, was deutlich ist, versuchen sie wegzuerklären. Sie glauben nicht. Warum sagen sie das nicht klipp und klar? Es hat schon Konsequenzen. Ja, und wie gesagt, Religionsunterricht ist unterdessen bei uns abgesetzt worden. Alles hat nichts gebracht. Meine Frau bietet ehrenamtlich biblischen Unterricht in der Schule an, nach Schulschluss in der Schule. Sie hat das Erlaubnis, ein Zimmer zu benutzen. Und es kommen unheimlich viele Kinder, auch aus nichtgläubiger Haushalte, obwohl die Kirchen bieten gleichzeitig ihr Konfirmationsunterricht an und sagen, wenn die Kinder nicht in den Konfunterricht gehen, dann werden sie nicht konfirmiert, gibt keine Firmung, aber die kommen dennoch, weil das Wort Gottes als Wort Gottes gelehrt wird. Und da ist ein Hunger bei den Kindern danach. Die kommen mit großer Freude, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und das ist der Unterschied. Wenn das Wort Gottes in Vollmacht überzeugt, dass es wahr ist, dann redet das. Und unsere Kirchen lehren sich immer weniger Mitglieder, nicht zuletzt, weil, ja, wenn das alles nicht wahr ist, warum sollte ich überhaupt in die Kirche? Aber wie ist es? Zweifel führt logischerweise zu Unglaube im Laufe der Zeit. Wie ist es mit Fragen? Kann man sagen, Fragen führen zu Unglaube? Nein, durch Fragen lernt man. Kommt immer darauf an, wie die Fragen gestellt werden. Ich habe im Laufe meines Christenlebens schon etliche Jahrzehnte viele Fragen gehabt. Viele dieser Fragen sind unterdessen, ohne an den Haar herbeireißen zu müssen, befriedigend für mich beantwortet worden. Es gibt aber offene Fragen, Dinge, die ich mit einer gewissen christlichen Cool einfach so an der Sparflamme lasse und warte, ob es vielleicht nicht einmal einen Schlüssel gibt, um diese Dinge, die für mich noch nicht so klar sind, eine befriedigende Antwort zu geben. Und deshalb, wenn jemand nach einem Vortrag auf mich zukommt mit einer Frage, betrachte ich diese Person nicht als gefährdet, ja, sondern es liegt normal, wenn man Fragen hat. Zum Beispiel, jemand kommt auf mich zu und sagt, woher hat Kain seine Frau? Ich glaube schon an die Bibel, aber woher hat Kain seine Frau? Und ich gehöre nicht zu jenen, die so jemand über die Ohren fahren würde und sagen, glauben Sie nicht an die Bibel, ja? Sondern es ist eine echte Frage. Führen wir vor Augen die Situation. Dann musste Kain, nachdem er seinen Bruder umgebracht hat, aus der Nähe des Ewigen weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Nod. Kain schlief mit seiner Frau, da wurde sie schwanger. Es wird nicht gesagt, wann er diese Frau hat, ob er sie dort in Nod kennengelernt hat oder ob sie sie mitgenommen hat. Das sagt uns der Text nicht. Aber eine Frau hat er. Im selben Zusammenhang lesen wir im selben Kapitel, auch Adam schlief wieder mit seiner Frau und sie gebar nochmals einen Sohn als Ersatz für den ermordeten Abel. Sie nannte ihn Seth, denn sie sagte, Gott hat mir wieder einen Sohn geschenkt, der wird mir Abel ersetzen, den Kain erschlagen hat. Im folgenden Kapitel 5 gibt es weitere Informationen über die Zeit, wann Seth geboren wurde. Als Adam 130 Jahre alt war, zeigte er einen Sohn nach seinem Bild, als ein Ebenbild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeigt hatte, betrugen 800 Jahre, und er zeigte Söhne und Töchter. Nun, zumal Seth der Ersatz ist von dem Ermordeten, aber können wir davon ausgehen, dass nicht allzu lange nach dem Tod von Abel und der Flucht von Kain, dass dieses Kind Seth geboren wurde. Ein Jahr später, anderthalb Jahr später, wir wissen es nicht, aber es wird nicht allzu lange danach gewesen sein. Das heißt, es sind schon beinahe 130 Jahre Weltgeschichte abgelaufen, Menschheitsgeschichte abgelaufen, als Kain, nachdem er Abel ermordet hat, geflohen ist nach Nod, wo wir von seiner Frau erfahren. Das heißt, der hat schon eine Weile, jahrzehntelang Zeit gehabt, eine Frau zu finden. Denn es wird unterdessen recht viele Frauen gegeben haben. Denn wir lesen im selben Zusammenhang, dass Adam und Eva nicht nur die drei Jungs hatten, die mit Namen genannt sind, sondern auch andere Söhne und Töchter. Die Bibel sagt uns nicht, wie viele. Wir wollen die arme Eva nicht zu sehr strapazieren, sagen wir 10. Ja, 6 Jungs, 4 Mädels, 6 Mädels, 4 Jungs oder 50-50, ist egal. Im Laufe der Jahre werden Kinder geboren, denn die Aussage, er zeigte Söhne und Töchter, ist in diesem Zusammenhang nicht chronologisch zu verstehen. Ist es eine isolierte Aussage, ist nicht, dass nach 130 Jahren hat er Söhne und Töchter gezeigt, sondern dass sie prinzipiell Söhne und Töchter gezeigt hat während seinem ganzen Leben. Also, Kain hat schon längst Zeit gehabt, um eine Frau zu finden, und es werden wohl etliche Frauen gewesen sein. Und es muss nicht einmal seine Schwester sein. Wobei am Anfang gibt es nur die Möglichkeit, dass einige der Söhne, einige der Schwestern geheiratet hatten, Kinder bekommen hat. Sagen wir nach 20 Jahren oder so. Und dann wieder nach 20 Jahren. Kindeskinder. Also es wimmelt nur so von Frauen, wo Kain eine Frau hatte. Das ist nicht das Problem. Aber wie ist es mit der Inzucht? Könnte es nicht sein, dass wenn Brüder und Schwestern heiraten, dass es Inzucht gäbe? In dieser Phase der Menschheitsgeschichte nicht. Das ist ein Genpool. Die Buchstaben sind einige wenige von aber Tausenden von genetischen Merkmalen, Erbmerkmalen in dem menschlichen Erbgut. Im Erbgut von Adam und Eva waren alle Merkmale, die seither bei der Menschheit aufgetreten sind. Schwarz, weiß, gelb, rot, verschiedene Größen von Ohren, Augenfarben und, und. Das heißt aber nicht, dass alles gleich sichtbar war bei Adam und Eva. Sie werden wohl ihre Farbe gehabt haben, vielleicht dunkelbraun, denn manche dunkelbraune Menschen heute bekommen neben dunkelbraune Kinder auch weiße oder schwarze Kinder. scheint, dass in einem solchen Erbgut verschiedene Farbvarianten möglich sind. Also, vielleicht, ja, ich war nicht dabei. Auf jeden Fall, sie werden ihr Aussehen gehabt haben, aber in ihrem Erbgut ist vieles gespeichert, was nicht sichtbar ist. Zum Beispiel eine blonde Frau, natürlich blonde, heiratet einen schwarzhaarigen Mann und einer von ihren Kindern hat rotes Haar. Ist die Frau fremdgegangen? Nein, sie ist nicht fremdgegangen. Das rote Haar ist im Familienerbgut drin, aber nicht sichtbar bei den Eltern, wohl aber gespeichert wie in einem Computerprogramm. Ein weißes Ehepaar bekam hier in Europa ein schwarzes Kind. Schreck, wie die Nachbarn und die Verwandten geschwätzt haben. Aber der Mann hat seine Frau geglaubt, als sie behauptet, sie sei nicht fremdgegangen, obwohl das Kind schwarz war. Sie haben aber Ahnenforschung gemacht und haben etwas entdeckt, das wo in der Familie vergessen worden war. Der Urgroßvater hat eine Marseille-Mann und hat eine schwarze Frau gehabt. Also die schwarze Farbe war im Erbgut gespeichert, aber noch nicht sichtbar. Erst einige Generationen später, pups, war es wieder da. Also, die jung Verheiratete hier, macht euch gefasst, es kann manche Überraschungen geben. Nun, bei einem reichhaltigen Erbgut gibt es keine Inzucht. Da können nahe Verwandten heiraten. Auch Abraham heiratete seine Halbschwester, die Bibel sagt nichts dagegen. Aber als die Menschheit sich in kleineren Populationen aufspaltete, zum Beispiel die Juden durch die Gesetze Gottes isoliert von den anderen Völkern, die sollen wegen der Götzendienst keine fremden Frauen haben, dann war die Notwendigkeit bei den Gesetzen, die Gott Mose gegeben hat, für Inzuchtgesetze. Denn da war der Erbgut von der jüdischen Population reduziert. Sie hatten nicht alle Merkmale, die Adam und Eva in ihrem Erbgut hatten. Und bei einem reduzierten Erbgut, dann ist die Gefahr der Inzucht größer. Und es gibt noch etwas anderes. Das Problem bei der Inzucht sind die Krankheiten, die mit größerer Wahrscheinlichkeit übertragen werden, wenn beide in ihren Genen, in ihrem Erbgut, die Anlage haben für solche Krankheiten. Wenn Mutter und Vater aus derselben Familie sind und da ist eine Krankheitsform in der Familie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder diese Krankheit bekommen, größer, als wenn nur der Mann oder die Frau diese Anlage hat in seinem Erbgut. Und ich gebe zu bedenken, dass als Kain eine Frau fand, waren die Krankheiten erst am Anfang. Denn Krankheit ist eine Folge vom Sündenfall. Es hat sich nicht so weit entwickelt, sodass bei einem ziemlich reichhaltigen Erbgut mit wenigen weiterentwickelten Krankheiten könnten Brüder und Schwestern in der Zeit heiraten, ohne die üblichen Probleme. Also nicht Fragen, sondern grundsätzlichen Zweifel ist das, was zu Unglaube führt. Jetzt wollen wir auf die andere Seite der Wasserscheide kommen. Wir sind bald fertig. Ich möchte mich in aller Form bei allen Donau-Fans entschuldigen, dass ich die Donau-Seite als die schlechtere Seite nahm. Ich habe die Donau auch sehr gern. Aber ich habe gedacht, ja, schwarzes Meer, schwarz und Glaube, negativ, okay. Deswegen habe ich die Donau-Seite genommen. Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für ein Segensleben in Jesus Christus. Es ist kein Garantie, aber um dieses Beispiel zu brauchen, Einfluss kann gestaut werden. Denn wenn verborgene Sünde im Leben ist, zum Beispiel, dann kann man poltern, wie man will, dass die Bibel absolut zuverlässig ist und vertrauenswürdig ist. Segensstrom wird blockiert. Wenn ich nicht diese angeschlagene Stimme hätte, Sie haben mich erlebt, ersten Abend, dann bin ich ziemlich lebendig, ja. Und da geht es manchmal laut her und zu. Und stellen Sie sich vor, ich hätte heute Morgen so richtig mit Inbrunst, schon von der Stimme her, betont, wie wichtig es ist, dass wir glauben, dass die Bibel absolut zuverlässig ist. Und da gehe ich nach Hause und ich mache die Tür auf und da rieche ich schon. Und da fange ich an zu schreien, Susanna, geht's noch? Wie viele Jahre sind wir schon verheiratet? Bald 40. Du machst immer noch denselben Mist. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du mit deinen Freundinnen am Telefon schwätzest, dann stell bitte, wenn du einen Kuchen im Ofen hast, dann stell den Timer. Ja? Schau mal den Ofen. Das Haus stinkt. Was soll denn das? Was nützt mir meine Überzeugung, dass die Bibel absolut zuverlässig ist? Und in den ABC des christlichen Lebens, Männer, liebet eure Frauen, ich mich nicht Worte Gottes halte und mich nicht vom Wort führen lasse. Wenn aber, um dieses Beispiel zu brauchen, Sünder, sündhaftes Verhalten, eine sündhafte Natur, denn die Stärken eines Menschen, meine Lebendigkeit beim Predigen, ist zugleich auch meine Schwäche. Ich kann auch sehr lebendig werden zu Hause und manchmal so unfairerweise. Ja. Aber wenn diese sündhafte Natur unter das Blut Jesu kommt und man erkennt das als sündhaft und es bereinigt wird, dann kann sehr wohl Vertrauen eine wichtige Voraussetzung für ein Segensleben. Ein Beispiel. Die Worte des Ewigen sind reine Worte. In einem Ofen aus Ton, sehen im Hintergrund, so ein durchgeschnittener Tonofen aus der damaligen Zeit, in einen Ofen aus Ton siebenmal geläutert. Damit das Metall, Gold, Silber, Kupfer oder was auch immer, Eisen, wirklich lauter ist, also rein ist, kein Dreck mehr, würde es siebenmal geläutert. Und dann richtig pur. Die Einstellung des Psalmisten ist, die Worte des Ewigen sind reine Worte, zuverlässige Worte. Ja, wie in einem Ofen aus Ton siebenmal geläutert. Folge. Wohlgeläutert ist dein Wort. Psalm 119. Dein Knecht hat es lieb. Wenn die Überzeugung da ist, dass die Bibel absolut zuverlässig ist, zum Beispiel. Ja. Dass wir nicht zweifeln müssen. Das führt zu einer ganz besonderen Liebe zum Wort. Wenn ich nicht überzeugt werde, dass meine Frau mir treu ist, ich möchte sie vielleicht doch lieben, aber meine Liebe zu ihr wird doch beeinträchtigt, oder ihre Liebe zu mir, wenn sie nicht ganz glauben könnte, dass ich ihr treu bin. Eine Voraussetzung für Liebe ist eine felsenfeste Überzeugung, dass das, was wir lieben, zuverlässig ist. Wir haben einige Jahre lang hier in Deutschland gelebt, haben unter drogengefährdete Menschen gearbeitet. Meine Frau und ich, zwei unserer vier Kinder, sind hier in Deutschland geboren, in der Pfalz. Und damals in unserer Gemeinde, die schon vor meiner Zeit dort entstanden war, war ein junger Mann, der kam einmal im Vertrauen auf mich zu und sagte, Richard, ich bin schon 8 Jahre an Jesus Christus gläubig, aber seit ich gläubiger geworden bin, habe ich mich nie getraut, das erste Buch der Bibel, das erste Buch Mose, der Genesis, zu lesen. Ich fragte ihn, warum nicht? Ich habe Angst. Ja, warum hast du Angst? Ja, im Religionsunterricht hat der Religionslehrer uns deutlich gemacht, wie viele Widersprüche es dort gibt, und Fehler und zum Beispiel der erste und zweite Schöpfungsbericht, die würden sich widersprechen. Und das ist ein Thema, das ich auch in meinem Heft über die Bibel und das Alter der Erde behandle, die sogenannte Widersprüche zwischen 1. Buch Mose Kapitel 1 und Kapitel 2. Aber das war für ihn einer von seinen Problemen. Also, er hat dieser Teil von der Bibel nicht lieb gehabt, er hat Angst davor. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht in seinem Glaubensleben. Später hat er seine Frau verlassen und er ist heute fernab von jeglichem christlichen Glauben. Denn wenn das Wasser anfängt zu fließen, ja, ich habe ihm damals gesagt, aber schau, die erste Kapitel der Bibel, das ist die Grundlage für alles, was nachher darauf gebaut wird. Das wusste er schon. Aber doch hatte er diesen nagenden Zweifel. Und das hat sich dann in moralischen Gebieten auch merkbar gemacht in seinem Leben im Laufe der Zeit. Gestern habe ich erwähnt, dass ich vor 2 Jahren auf Krebsverdacht untersucht wurde. Ich habe vergessen zu sagen, dass es negativ war, das heißt positiv für mich war. Also ich habe nicht Krebs gehabt. Übrigens etwas anderes habe ich auch vergessen. Ich war mitten in der Geschichte da, wie der Tankwart mich Geld und Bett angeboten hat. Und ich habe vergessen, euch zu sagen, dass ich ihm für seine Gastfreundschaft gedankt habe, aber es doch vorgenommen habe, bei meiner Frau zu schlafen. Nicht, dass ihr meint, ich hätte, um mein Leben zu retten, ihn meiner Frau übergeben. Ja? Nur, dass keine Unklarheit bestehen. Und daraufhin ist er hineingedrungen, wollte mich in der Nacht umbringen. Aber das ist eine Geschichte für sich. Okay, ist mir einfach aufgefallen, dass die 2 Dinge da offen sind. Es gibt eine weitere offene Frage. Viele fragen mich, wie viel kostet es für die Ausgrabung, wenn man dabei sein ist. Dafür ist der Internet zuständig. Sie gehen einfach ein auf die Webseite und das sind die Preise. Okay? Ich weiß sie selber nicht, denn es ändert sich von Jahr zu Jahr. Ich habe nicht für dieses Jahr geschaut. Man kann unterdessen ziemlich günstig nach Israel fliegen mit Berlin und so. Aber Sie werden sich wohl gefragt haben, warum das Kreuz? Kommen wir auf das Beispiel von Krebs zurück. Wenn es sich herausgestellt hätte, dass ich tatsächlich Krebs habe und der Arzt würde mir nur noch, sagen wir, 2 Wochen geben zum Leben und Sie erfahren das und Sie besuchen mich in der Schweiz, worüber würden wir reden? Über Fußball? Nein, nicht einmal über Eishockey. Nein, es gäbe Wichtigeres. Paulus weiß, dass er bald sterben wird. Und er schreibt an seinem Jünger Timotheus und legt ihm ganz wichtige Dinge aufs Herz. Denn er weiß, seine Zeit läuft jetzt ab. Unter anderem sagt er, alle Schrift. Und aus dem Gesamtzusammenhang vom Neuen Testament können wir wissen, dass eine solche Aussage sich aufs Alte wie auch aufs Neue Testament sich bezieht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und daher nützlich. Nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig gerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und er wird nicht unwahre Dinge in seinem Wort hineinschleichen lassen. Zum Beispiel die Juden haben eine Tradition, es gäbe 7 Himmel. Die Bibel erwähnt nie 7 Himmel. Die Bibel offenbart uns 3 Himmelsbereiche. Der Lufthimmel, der Sternenhimmel, das Weltall, und der Himmelshimmel, völlig andere Dimension. Aber dieses jüdische Irrtum, 7 Himmel, Gottes Geist hat darüber gehütet, dass das nicht in die Bibel hineingeschlichen ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich daher. Wie nützlich kann mir etwas sein, wenn es nicht zuverlässig ist? Das Wort Gottes wird mit einem Schwert verglichen. Jetzt sind wir in Nahkampf, ja, mit dem Schwert. Aber Entschuldigung, ist nicht besonders scharf, ja, bitte, bitte, ja. Oft, es gibt verschiedene Gründe, warum heute oft die Vollmacht beim Predigen fehlt. Und ein Grund ist, dass manche, die das Wort verkünden, nicht mehr alles glauben, was im Wort steht. Und das wird sich dann auf die sonstige Lehraufgaben mit der Zeit merkbar machen. Das Wasser fließt weiter. Auch Jesus wusste, er wird bald sterben. Und so hat er gebetet für seine damaligen und aus dem Zusammenhang erkennen wir auch für seine heutigen Jünger. Ihm ist ganz Wichtiges am Herzen hier, als er betet. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Hier haben wir wieder 2 Aussagen, die Rücken an Rücken stehen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Es scheint einen Zusammenhang zu geben, also zwischen dem Wort Gottes und dem Missverständnis oder sogar der blanke Hass hier in dieser Welt. Ein Beispiel. Ich habe einen Vortrag, Geister, Geisterbaum. Es geht auf wahre Begebenheiten, die meine Frau und ich in Indien und der Himalayas erlebt haben. Drei Menschen, die einem Geisterbaum begegnet sind, wie der Geisterglauben ihr Leben beeinflusst hat. Und jeder von diesen drei wurde dann schlussendlich mit dem Evangelium von Jesus Christus konfrontiert. Und ich berichte, wie sie darauf reagiert habe. Einer von diesen Personen, ein guter Freund, Geju. Nun, das Tier hier, das ich eingescannt habe, ist über 40 Jahre alt. Dieser Mann ist schon recht alt geworden. Zwei unserer Kinder waren in dem Tal vor kurzem und er lebt noch. Geju war eine Art Bürgermeister in seinem Bezirk oder Bezirkshauptmann. Und er kam zum Glauben an Jesus Christus. In dem Tal, wo Geju lebt, wird man nicht verfolgt, einfach weil man Christ wird. Weil man nicht mehr Hindu sein will, sondern Christ. Denn die Menschen in dem Tal, das ist ein Tal mit vielen Handelswegen. So werden die Menschen mit sehr vielen Ansichten konfrontiert. Und so gibt es, im Gegensatz zu manchen anderen Gebieten in Indien, eine große Toleranz. Ich bin Hindu, du bist Christ, du bist Muslim, du bist Buddhist, mach nichts, Hauptsache wir glauben alle an etwas. Das ist so mehr oder weniger die Einstellung. Und doch wurde Geju verfolgt, gehasst. Man versuchte ihn umzubringen. Warum? Weil, als er Christ geworden ist, das hat kein Hahn gekräht. Ja, so also Christ, okay, ist wunderbar, aber macht nichts. Ist immer noch ein guter Hauptmann, ja? Er liest das Wort Gottes. Und das hat zu Veränderungen in seinem Leben geführt. Bis dahin, wenn er einen Rechtsfall zu entscheiden hatte, hat er Recht ausgesprochen nach der Höhe von der Besteckungssumme. Wer am meisten bestochen hat, bekam Recht. Und die armen Schlucker gingen leer aus. Aber das Wort Gottes hat ihn überzeugt, das wäre nicht richtig. Und so hat er angefangen, Rechtsurteile auszusprechen nach dem Recht und nicht nach dem Bakschisch. Und was meint ihr? Dass die reichen Bonzen, die immer Recht bekommen haben, Geju lieb gehabt haben, die haben ihn gehasst. Und die armen Schlucker, die jetzt plötzlich Recht bekamen, weil sie im Recht waren, haben sie Geju geachtet? Nein, sie haben ihn verachtet. Er ist ein Depp. Ja. Ja. Das Wort Gottes hat sein Leben verändert. Aber das war nicht der Grund, warum man ihn umbringen wollte. Der Grund war ein anderer. Er hat angefangen, seine Frau zu lieben. Wie es in der Bibel steht. Die Frau hat sich daraufhin bekehrt, aber die Männer haben ihn gehasst. Sagt bald haben wir eine Weibergesellschaft hier in diesem Tal. Er verwöhnt sein Weib. Denn dort in dem Tal ist eine Frau einfach ein Stück Vieh. Und Geju hat angefangen, sie als Ehefrau zu achten und zu lieben. Das Wort hat sein Leben, seine Einstellung verändert. Und die Welt hat ihn gehasst. Ich habe ihnen ein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Sowohl Jesus wie auch wir sind in der Welt. Aber wir sollen nicht von dieser Welt bestimmt sein. Unsere Gesinnung, unsere Handlungsweise. Ja. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und im Jesus-Fall, das Böse, waren nicht die Römer. Die waren lediglich die, die es ausgeführt haben. Es waren die Frommen. Es waren die Frommen, die ihn umbringen wollten. Er war, ja, sie haben ihn gehasst. Weil er nicht, sich nicht richtet nach ihren Maßstäben, sondern nach den Maßstäben des Wortes Gottes, nach dem Willen seines Vaters. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und zu diesem Bewahren gehört Heiligung. Gehört Heiligung. Heilige sie durch die Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit. Es ist das Wort Gottes, das uns in unser Wesen und in unsere Gesinnung und unsere Handlungsweise verändert. geheiligt, dass wir immer Jesus näher werden, ähnlicher werden. Dein Wort ist Wahrheit. Nun, ob wir das Wort glauben oder nicht, ändert nichts an der Wahrheitsgehalt vom Wort. Das Wort bleibt. Denn Himmel und Erde werden vergehen, sagte Jesus. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir vergehen, sein Wort nicht. Unsere Meinungen vergehen, und sein Wort nicht. Und was das Wort Gottes in unserem Leben jetzt bewirkt, das wird auch nicht vergehen. Denn wir werden auferstehen zum ewigen Leben. Und das, was Gott in uns, in unserem Leben durch sein Wort bewirkt hat, das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wenn ich gerade hier an Gedjo denke, der Attentat überlebt hat, seine Familie gläubig geworden, sein Sohn jetzt Schulleiter von einer großen christlichen Schule in dem Tal, 400 Schule, dann bin ich voll Lob und Dank für das, was dein Wort in Menschenleben bewirken kann. Menschen, die fernab von dir waren, nicht einmal dich, deinen Namen gehört haben, wie ihr Leben durch dein Wort verändert wurde, und dann hast du dort Großes tun können. Ganz herzlichen Dank dafür. Nun, Herr, möchte ich alle diese Worte, die in diesen Tagen gesagt wurden, die verschiedenen Sachverhalte, die erklärt wurden, die kräftigen Aussagen deines Wortes, Bezug auf Wasser, Brunnen, Quellen und so weiter, und alles andere legst du hin und bitte, dass du weiter durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen wirkst. Denn ich bin davon überzeugt, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Es wird in diesen Tagen das ausgeführt haben, wozu du es gesandt hast. Wir wissen aber, dass der Feind herumgeht und versucht, mit Alltagssorgen, mit anderen Dingen uns abzulenken, sodass dieser Samen nicht aufgeht oder wenn es aufgeht, dass es erstickt wird. Wirke du in unseren Herzen tiefen Boden, dass Frucht zu deiner Ehre entstehen darf. Dies bitte ich im Namen Jesus. Amen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Stimme. Es wird gleich wieder versagen. Gestern Abend stand ich